Leisten Tattoos Trauerarbeit? Warum habe ich Angst vor christlichen Symbolen auf der Haut? Und wie ist es, mit einem Dorn tätowiert zu werden? Die Antwort hier und jetzt bei den Liebesäpfeln. Herzlich willkommen zur 35. Folge der Liebesäpfel. Ich bin Jonas.
Und ich bin Lea.
Und heute, unsere Gästin ist Koni. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Hallo.
Hallo Jonas, hallo Lea.
Und hi. Koni ist beim Roten Kreuz Kartografin in Kriegs- und Katastrophengebieten. Und wir sprechen mit ihr über Tattoos heute. Und wo da der Zusammenhang besteht, das werdet ihr im Laufe der Folge herausfinden. Bevor wir einsteigen, wir machen heute mal nicht den klassischen Einstieg mit unserer intuitiven Reaktion, sondern wir machen ein kleines Quiz. Ich habe ein kleines Quiz für euch beide mitgebracht. Und ihr könnt immer sagen, ob die Frage wahr oder falsch ist. Ich kann ein bisschen testen, ob ihr auch euch gut vorbereitet habt auf die Folge. Frage 1, Wahrheit oder Mythos? Tätowierung gibt es schon seit der Steinzeit.
Wahrheit.
Ja, Wahrheit. Also ich meine, ich bin da mit Ötzi aufgewachsen, der hat ja schon.
Ja,
also
der schön. Ja, der ist von oben bis unten zugehackt.
Ja, voll als Wahrheit.
Richtig, naja, das war auch eine Einstiegsfrage. Tätowierte Menschen sind statistisch risikofreudiger. Wahrheit oder Mythos?
Ich würde Wahrheit sagen.
Ich sage auch Wahrheit.
Ja, war lange in der Forschung auch, galt es als wahr. Mittlerweile hat man gesagt, es gibt eigentlich statistisch keine Persönlichkeitsmerkmale, die man ableiten kann. Das Einzige ist, man hat einen gewissen Ausschlag bei Selbstbewusstsein tatsächlich feststellen können. So, also Leute sind extrovertierter im gewissen Maße.
Aha, spannend.
Frage 3, Mythos oder Wahrheit? Wer tätowiert ist, darf nicht mehr auf einem jüdischen Friedhof beerdigt werden.
Nee, klar.
Ich glaube, Mythos.
Ich denke, ja, ich bin bei Koni. Also, ich glaube, ich kenne jüdische Personen, die tätowiert sein. Und
ja, vielleicht werden die einfach nicht mehr beerdigt. Das hätten sie sich ja früher überlegen müssen.
Also, da bin ich jetzt gespannt. Hau raus, was ich stehe.
Ja, also, wir werden noch auf Levitikus 19 zurückkommen, wo es um das Verbot von Tätowierung geht. Und tatsächlich gibt es wohl ultraorthodoxe jüdische Menschen, die sagen, deswegen da dürfen sie auch nicht auf Friedhöfen beerdigt werden. Aber das muss so marginal sein, dass eigentlich keine jüdische Person ernsthaft Angst haben muss. Deswegen würde ich sagen, ist es im Großen und Ganzen ein Mythos mit einem Funken Wahrheit. Mhm. Jetzt eine Frage, die kann uns bestimmt Koni beantworten, wahr oder falsch. Mit Tattoos darf man nicht in japanische Badehäuser.
Ich glaube, das ist wahr. Mhm. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich weiß nur, dass Tattoos dort viel zusammenhängen mit Gangs und auch in einer quasi Vorurteil für Gewalt. Mhm. Und deswegen kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das stimmt.
Mhm. Lea, was sagst du?
Das hat sehr überzeugend geklungen, was Koni gesagt hat. Du geh mit.
Die Erklärung von Koni ist sehr nah dran. Tatsächlich liegt es an den Yakuza. Es gab einen Versuch, also diese quasi japanische Mafia auszudünnen und deren Einfluss radikal einzuschränken. Deswegen hat man das verboten. Und da man die meistens an Tattoos erkannte, war die Regel oder ist die Regel in ganz vielen Badehäusern, dass man nicht tätowiert reinkommt. Aber das ist eben insofern skurril, dass selbst wenn ich jetzt irgendwie ein Unendlichkeitszeichen auf dem Nacken habe und offensichtlich kein Yakuza bin, ist trotzdem, weil in Japan sehr auf, in der Regel sehr auf Gesetz und Ordnung gepocht wird, wird das dann auch durchgezogen bei diesen Menschen. Deswegen hattet ihr recht, es ist tatsächlich in vielen Fällen wahr. Wer also Urlaub macht, es gibt ein paar Badehäuser, die explizit für tätowierte Menschen sind, vorher also sich erkundigen. Letzte Frage. In Deutschland sind vermutlich knapp ein Viertel der Erwachsenen tätowiert. Wahrheit oder Mythos? Und wenn Mythos, sind es mehr oder sind es weniger?
Ich sag Wahrheit.
Also ein Viertel ungefähr?
Ja. Mhm.
Lea?
Und erwachsen ist mit 18 gemeint, ja, oder? Wahrscheinlich. Ja. Ein Viertel Erwachsene. Ja, ich würd auch Wahrheit sagen und so mehr so gar noch könnte man. Nee, es sind die Hälfte.
Das gibt also auch ich was sag mal zwischen Viertel und der Hälfte.
Ja, voll. Aber ja, also ein Viertel kann ich mir schon vorstellen.
Okay.
Ja.
Ja, gut geschätzt. Also es sind so zwischen 15% und 25%, sagt man etwa. Und es werden Tendenz mehr. Also es wird immer verbreiteter. Und in diesem Podcast sind nun jetzt 3 Menschen versammelt, für die das auch gilt. Hier sind 100% tätowiert. Wer von euch beiden möchte anfangen, uns mal kurz vorstellen, was wer von euch hat ein Tattoo, 2, 3, wie viele und warum habt ihr sie? Hm. Lea, magst du mal anfangen?
Ja, ich fange mal an, voll gern. Also ich habe insgesamt, immer wenn mir jemand fragt, wie viele Tattoos sie haben, ich muss sie immer nachzählen und im Kopf mitgehen, wo sind die Tattoos, weil mittlerweile kann ich nicht mehr, also es sind 7 insgesamt, 7 Tattoos.
So viel, das kann kein Mensch zählen.
Nein. voll, aber es ist schon passiert, dass ich manchmal eins vergessen habe beim Aufzählen. So. Mhm. Und also ich habe, wie gesagt, insgesamt 7. Angefangen habe ich mit 18. Genau an meinem 18. Geburtstag habe ich einen Tattoo-Termin gehabt. Das war so ein bisschen ein rebellischer Akt, also unabhängig sein und meine eigenen Entscheidungen treffen, weil meine Eltern haben immer gesagt, ja, Lea, von mir aus, von uns aus kannst du ein Tattoo machen, aber erst wenn du 18 bist, dass ich nicht ihnen vorwerfen kann, so, warum habt ihr mir das machen lassen? So. Ja. Genau, und das Tattoo, was ich gestochen haben lassen, das ist der Name, also der Begriff Ohana, aus dem Hawaiianischen und bedeutet Familie. Ich kenne es aus den Disney-Filmen von Lilo und Stitch und ich bin einfach mit Disney aufgewachsen und für mich war das so ein Tattoo, eine Ode an meine Kindheit, aber auch zu wissen, dass meine Familie immer für mich da sein wird. Mhm. Und ich mag es nach wie vor und ich glaube, weil ich es auch einfach nie sehe. Also das sehen meistens andere Menschen und ich selber nicht. Dann mein zweites Tattoo ist ein Kompass an der Innenseite von meinem rechten Fußknöchel. Habe ich in Australien dann stechen lassen, also ungefähr 2 Jahre später. Dort habe ich erlebt, dass jeden Tag irgendwie so viele Dinge zusammengepasst haben und beim Kompass, beim Süden, habe ich das Wort Reason noch tätowieren lassen dazu, weil everything happens for a reason. Ja, also ein bisschen kitschig, aber ich mag es irgendwie nach wie vor, weil es so kitschig ist. Und das war ein sehr spontanes Walk-in-Tattoo. Dann mein drittes Tattoo ist das mit der meisten Bedeutung, also das ist an meiner Rippe, an der linken Rippe, eine Gebärmutter, aus der Orchideen wachsen, es sind insgesamt 5 Stück und das ist das Gedenktattoo an meine Mama, die vor 5 Jahren verstorben ist und die Gebärmutter, weil sie mir das Leben geschenkt hat, 5 Stück, weil 5 ihre Lieblingszahl ist und Orchideen ihre Lieblingsblumen, genau. Dann habe ich, jetzt geht es in Richtung florale Tattoos, also die nächsten sind eigentlich nur noch so botanische florale Tattoos und zwar habe ich Vergissmeinnicht am Schlüsselbein, also da war in der Phase ganz stark von lernen, Grenzen zu kommunizieren und meine Bedürfnisse zu kommunizieren und dass ich mich selber in Interaktionen nicht vergiss. Dann habe ich einen Farn an meiner linken Schulter, den finde ich einfach schön. So, und ich habe dann noch ein Tattoo an meiner Hand, eine so Pflanzenranke, finde ich auch einfach schön, und einen Flieder seit 2 Monaten oder 3 Monaten jetzt an meinen Oberschenkel. Und das ist eigentlich das Liebestattoo an Wien. Ich liebe Wien im Frühling und ich liebe es, wie die Fliederbüsche überall blühen. Und das gibt es in Südtirol bei uns nicht so stark. Also es gibt einzelne Fliederbüsche im Garten, aber nicht so wie in Wien in der ganzen Stadt verteilt. Und ich muss da immer stehen bleiben und dran riechen. Ich habe jetzt auch schon die Gründe ein bisschen dazu gesagt. Für mich sind die Tattoos vor allem ein Körperschmuck, den ich schön finde und ein Ausdruck meiner selbst ist. Also so ein, also ich positioniere mich auch mit, vor allem mit den floralen Tattoos, weil ich nach außen als eine naturverbundene Person wahrgenommen werden möchte. Und das symbolisieren für mich meine Tattoos. Also vor allem jetzt die letzten, die was sie mir stechen haben lassen. So, das war jetzt meine Liste. Jetzt bin ich neugierig bei euch. Moni.
Passt, dann fange ich mal an. Mir geht's auch so, ich muss auch immer erstmal ein bisschen nachzählen, wie viele es sind. Ist auch das letzte erst vor einem Monat dazugekommen. Jetzt war es mir nämlich immer bei der Zahl. Also ich habe insgesamt 8 im Moment. Und bei mir sind es 4 weiße, also in weißer Tinte gestochen und 4 schwarze. Und mein allererstes habe ich machen lassen, da war ich 19. Und ein bisschen ähnlich wie bei dir, Lea, glaube ich. Also ich bin aufgewachsen mit Tattoos, sind voll schlecht. Mhm. Und das Schlimmste ist, wenn jemand sie sieht und denkt, dass du das, ja, was auch immer das über dich aussagt. Ja. Vor allem, dass du aus dem Gefängnis kommst oder ähnliches. Habe ich wortwörtlich schon oft gehört. Und es hieß immer, dass es halt, genau, man quasi von meiner Familie auch, man lässt sich nichts machen, das für immer bleibt und dass andere Personen sehen und darauf über dich urteilen oder Meinungen haben. Und mit 19 war ich das erste Mal in Asien und habe richtig gemerkt, okay, voll die große Welt und es gibt voll viele Varianten und Möglichkeiten, um zu leben und Lebensstile. Und habe damals wirklich drüber nachgedacht und dachte, okay, es macht schon Sinn, dass wenn man sieht, es vielleicht gar nicht so gut ist, aber das ist kein Grund, das nicht zu machen. Und habe deswegen mein allererstes in weißer Tinte stechen lassen.
Ah, klar.
Habe gesagt, ich will eins haben, aber ich will es halt einfach nur für mich haben. Es muss auch keiner sehen, aber ich möchte es halt glücklich. Und habe mir das dann in Thailand in einem Tattoo-Shop, der in einer Bar angeschlossen war, ganz klassisch im Norden oben stechen lassen. Und es ist so ein weißer Schriftzug in meiner Handschrift. Und mich ist jetzt ganz leicht am Handgelenk. Und es ist auf Latein, Ferax Impacto, und das bedeutet Wild at Heart. Und das war das Erste, das ich habe machen lassen. Und dann gab es bei mir eigentlich ein paar Jahre Pause. Und ich war dann die folgenden Jahre eigentlich fast ständig auf der Welt unterwegs, also quer über alle Kontinente drüber. Und für mich war mein Markenzeichen, also ich habe Armbänder gesammelt. Das war auch meine Regel, dass egal, wo ich bin und wo ich reise, ich kaufe nichts oder nehme nichts mit, außer ein Armband von einem Ort. Und habe dann die immer in den Handgelenken gesammelt und habe auch zu Hause eine Riesenkiste mit Armbändern jetzt aus der ganzen Welt, weil ich sie dann nach einer Reise immer abgelegt habe und dann bei einer neuen Reise wieder neu angefangen habe. Und irgendwann habe ich dann gesagt, es ist Zeit, eigentlich möchte ich sie nicht mehr ablegen und habe beschlossen, Tattoo-Armbänder zu sammeln. Und habe aber auch lange dann drüber nachgedacht, also wann ich, wie und warum das nächste machen lasse. Und habe eben für mich beschlossen, dass ich jedes Mal von einem neuen Tattoo mir zuerst ein Ziel oder etwas ganz Bestimmtes vornehme oder für mich selbst dann entscheide oder festsetze. Und wenn ich das Ziel erreiche, bekomme ich mein nächstes Tattoo, das immer daran damit in Verbindung steht. Ja. Und wenn nicht, dann nicht. Das ist auch okay.
Und wie viele Nicht-Tattoos hast du? Darf man das auch sagen?
Ja, sicher. Das ist unangenehm. Nein, gar nicht. 3. 3 Nicht-Tattoos.
Okay.
Das letzte wäre gewesen diesen Sommer in Timor-Leste in Südasien. Und da hätte ich es zwar bekommen, aber da gab es nur einen einzigen Tattoo-Artist auf der ganzen Insel. Und der hat die Nacht davor zu viel getrunken und hat verschlafen. Und ich musste aber dann ausreisen am nächsten Tag und habe gesagt, jetzt muss ich wieder zurück dieses Jahr auf die Insel und mir das nachmachen lassen. Das geht nicht. Genau. Also das war das Letzte, das ich verpasst habe quasi.
Okay.
Genau. Und ich erzähle dir mal ganz kurz, welche es sind. Also es ist das erste Armband, das ich machen lassen, kommt von den Philippinen. Das habe ich am linken Handgelenk und ist also klassisch Kalinga Tribe. Die haben ganz bestimmte Muster und Symboliken. Und das wird noch von Hand gestochen und zwar mit den Dornen von dem Busch und Asche, die sie selbst, und Tinte, die sie selbst herstellen aus Asche und Naturmaterialien. Und ist das ganz klassische, so mit 2 Holzstecken und dem Dornen dazwischen. Und damals, ich habe gehört gehabt, ich glaube 1 oder 2 Jahre schon davor vom Kalinga-Stamm und dass sie eben noch diese Tattoo-Kultur haben. Und mich hat das damals fasziniert. Und ich habe ihnen gesagt, ich möchte diesen Stamm finden und wenn ich das schaffe, dann möchte ich mir auch dort ein Tattoo stechen lassen. Und im Endeffekt hat es 3 Wochen gedauert in den Highlands, bis ich den richtigen Hügel raufgeklettert bin, weil die am Ende von einem Hügel voller Reisterrassen ist das Dorf. Und mega freundlich, also auch haben mich voll freundlich aufgenommen. Und es ist auch voll bekannt, die Älteste, die dort die Tattoos noch sticht, ist mittlerweile 94. Ich glaube, sie gilt als die älteste Tattoo-Artist in der Welt. Selbst komplett urschön, komplett durchtätowiert.
Wow.
Und es ist dann auch so, dass sie aussucht, was du bekommst. Also du kannst schon Präferenzen nennen und so die Stelle und so ein bisschen. Ich habe eben gesagt, ich möchte ein Armband-Tattoo am Handgelenk. Und dann entscheidet sie, was sie dir tätowiert und was es wird. und war auch mit Abstand das Schmerzhafteste, das ich hatte. Ja, voll. Also man sieht auch, es ist nicht ganz so sauber. Meine Freunde nennen es mein Prison-Tattoo, weil es auch ein bisschen so ausschaut. Aber ja, ich liebe es. Also das war das Erste von den Armbändern quasi.
Ja.
Das Nächste kommt aus Alaska. Das ist auch einige Jahre alt. Und ich habe mir damals einen alten Truck gekauft, also ein altes Auto an der Ostküste. Und bin mit dem bis zur Grenze nach Mexiko runtergefahren und habe halt im Auto geschlafen, war den ganzen Tag über wandern. Und mein Ziel war es, möglichst viele Nationalparks zu besuchen, weil die echt der Wahnsinn sind. Also die Natur und die Infrastruktur, das ist irre. Und das Ziel war zuerst nach Mexiko runter und dann von Mexiko bis nach Alaska es raufschaffen mit dem Auto.
Mhm.
Und das Ganze hat 3 Monate gedauert und es waren 20 Jahre komplett schon hinüber und kaputtes Auto. Es ist alles ausgeronnen, was ausrennen kann. Es ist mir 8-mal liegen geblieben am Weg. Also ich bin in der Wüste hängen geblieben und in den Bergen und es ist, alle möglichen Flüssigkeiten sind überall rausgeronnen. Ich bin irgendwelchen Bären begegnet, also es ist echt irgendwie alles schiefgegangen, was so schief gehen kann. Und ich hatte am Anfang noch dieses Ziel, es wirklich in Alaska reinzuschaffen und durch Alaska durchzufahren. Mhm. Und es hat sich dann etwas reduziert, weil dieses Auto halt nicht so gut gehalten hat. Mhm. Und dann war mein Endziel 4 Räder über die Grenze. Ich habe gesagt, wenn ich es verschaffe, dass einfach nur 4 Räder von diesem Teil über die Grenze kommen.
Dann hast du sie getragen wahrscheinlich.
Dann ein bisschen geschoben, ein bisschen geschubst, genau. Links. Und da kommt, also das ist ein Tattoo, auch ein Armband-Tattoo, besteht aus 2 Pfeilen. Und es ist das Zeichen, Native American Zeichen für Love and War und Peace and War, also das Yin und Yang. Mhm. Und auch deswegen, weil sie sich quasi im Kreis drehen, also das Tag und Nacht, dieser ewige Kreislauf von Gut und Böse oder den Gegensätzen. Und der eine Pfeil hat einen gebrochenen Schaft, der steht für Frieden.
Mhm.
Und der andere steht für Kampf oder für die Jagd. Und die zwei müssen sich das Gleichgewicht halten.
Mhm.
Und das ist die Geschichte dahinter. Es kommt aus Borneo. Und zwar von Kalimantan, das ist der südliche Teil von Borneo. Und ich war 2-mal in meinem Leben dort. Und Borneo ist echt also einer der Orte auf der Welt, die mich absolut fasziniert und gefesselt haben. Mhm. Also es ist einer der wildesten und wie soll ich sagen, naturschönsten Orte, die ich jemals gesehen habe. Und gerade in Kalimantan ist jetzt von der Entwicklung, also halt der indonesische Teil, noch eher weiter zurück, auch von der Infrastruktur her, auch vom Stromnetz und Ähnlichem.
Mhm.
Und im Zentrum der Insel gibt's halt wirklich noch diesen ganz alten Urwald. Also die wirklich Bäume, die noch nie gefällt wurden. Mhm. Es gibt keine Straßen hinein, es gibt keine Wege hinein. Und dort kommen auch die Orangutans her ursprünglich.
Mhm.
Und ist wirklich noch komplett, also wildester Dschungel.
Mhm.
Und mich das erste Mal dort war, mich hat das halt fasziniert. Und ich war damals noch im Studium und habe mich vor allem für Nationalparks und so interessiert.
Mhm.
Und ich wollte voll gerne in diesen Dschungel raus.
Mhm.
Und habe gehört, dass vom WWF es eine Lodge oder ein Projekt gibt.
Mhm.
Und es hat ewig gedauert. Ich war 36 Stunden mit irgendwelchen Bussen und zu Fuß in irgendwelchen Trucks und so unterwegs, bis ich zu diesem letzten Ort angekommen bin, vor dem Dschungel.
Mhm.
Und habe dann dort auch das Büro gefunden und habe sie eben gefragt, ob sie quasi ein Nature-Projekt laufen haben und sie irgendwie Unterstützung brauchen. Mich würde es einfach nur voll interessieren, in die Wildnis raus, aber ich würde gerne mithelfen. Mhm. Und dann haben sie damals gemeint, sie haben jetzt noch kein Projekt, was so Neues, aber sie haben einen jungen Studenten, der Englisch studiert hat, aber eigentlich von einem von den Stämmen dort, also noch den Naturstämmen kommt.
Mhm.
Und er wird zu den Stämmen rausreisen, um mit ihnen zu besprechen, ob und wie sie bei diesem Projekt, die noch kommen werden, involviert sein wollen. Und habe ihm gemeint, wenn ich Lust habe, kann ich mit ihm mitreisen und zu den Stämmen rausreisen zu zweit. Ich meine, ja, fix, auf jeden Fall. Und so bin ich mit ihm dann, und wir waren da echt auch recht lange unterwegs, und es sind dann immer nur noch kleinere Wege geworden. Wir waren mit Motorrädern unterwegs, also den Offroad-Bikes auf irgendwelchen Dschungelstraßen, und haben dann die Dörfer gefunden. Und das, was mich am meisten fasziniert hat, das war vom Dayak-Stamm. Und voll weit draußen im Dschungel, die noch wirklich leben voll viel vom Fischen und vom Sammeln und Wurzeln auch aus dem Boden. Und ein bisschen auch Reisanbau, aber das meiste eigentlich noch vom Land und vom Sacred Forest. Und als ich auch hingekommen bin, ich war die erste weiße Frau, die das Dorf besucht hat. Und es war mega familiär. Also es war, wie gesagt haben, es kann nicht sein, dass gerade eine junge Frau alleine unterwegs ist. Und sie gesagt haben, solange ich da bin, bin ich Teil der Familie. Und habe mich sofort in ihr, sagt man, Compartment, also von dem Haus, mit aufgenommen. Und sie haben auch ganz besondere Arten zu leben. Also die heißen Longhouses, da ist das ganze Dorf, lebt unter einem Dach. Und jeder hat eben einen Abschnitt, sein Compartment, die dann aufgeteilt sind. Und ich habe dann mit der einen Familie dort gelebt und sie mich dann tagelang mit in den Dschungel genommen. Und es war echt das eines der unglaublichsten Dinge, die ich je gesehen habe. Und ich musste dann abreisen und habe ihm gesagt, wenn ich möchte unbedingt wiederkommen und nächstes Mal möchte ich aber mit ihnen selbst reden können und keinen Translator brauchen. Und ich war dann ein Jahr später wieder dort und ich war zuerst in Indonesien und habe Bahasa Indonesia studiert. Also das die die Sprache, davon sprechen sie halt einen Dialekt. Und bin dann zurück nach Borneo und zurück zum Dorf und habe es wiedergefunden und die Familie war da und sie haben halt auch sofort mich wiedererkannt und das halt gewusst. Und diesmal bin ich halt alleine hin, weil ich konnte direkt mit ihnen reden. Es ist zwar ein bisschen ein Dialekt, aber genug zum Verständigen und den habe ich dann mitgelernt quasi. Und war dann eine Weile, habe ich dann mit ihnen gelebt und war teilweise mit ihnen tagelang im Dschungel, weil sie haben eigene Routen, wo sie wirklich Tage unterwegs sind. Da gibt es so Shelter am Weg, aber eigentlich komplett in der Wildnis. Und die Dayak haben eine Wahnsinns-Tattoo-Kultur. Also es ist auch ganz wichtig. Also es ist nach, ob Mann oder Frau und dann welcher Abschnitt im Leben, gibt es ganz bestimmte Tattoos an ganz bestimmten Körperstellen, die man bekommt. Und das markiert auch den Lebensabschnitt quasi. Und sie sagen, dass wenn man stirbt, kommt man jetzt im Afterlife, gibt es die Eternal Fields. Das sind quasi die Felder, wo die gesamte Familie wieder und der Stamm wieder vereinigt ist. Und in ihrer Legende ist es aber, dass in dem Moment, wo man stirbt, wird man an einem anderen Ort quasi ausgesetzt und es ist stockfinster und man muss seinen Weg zu den Eternal Fields finden. Und das Einzige, was man mitnehmen darf ins Afterlife, sind die Tattoos. Und die leuchten im Dunkeln auf und scheinen einem dann den Weg zu den Feldern, wo man mit seiner Familie wieder vereinigt ist. Und deswegen sagen sie, dass wenn man in einer Familie ist, muss man mit den Stammeszeichen tätowiert sein, damit man im Afterlife wieder vereinigt werden kann. Und dann gibt es ganz bestimmte Regeln und Traditionen, wann man welches bekommt. Und genau, also wird es gleich ein bisschen zu lang, das genauer zu erzählen, was bei meinem war, aber ich habe am Oberarm das Symbol für eine erwachsene Frau und die Enden sind dann der Spirit Guide, der im Traum erscheinen muss. Und der Spirit Guide wird immer tätowiert mit Essen und einem Nahrung im Maul oder generell bei sich, weil sie sagen, dass die Spirit Guides so kraftvoll sind, dass sie die Seele aufzehren würden, wenn man sie nicht zufriedenstellend schon tätowiert. Und wenn sie aber zufrieden sind, dann leiten sie einen quasi durchs Leben.
Was ist dein Spirit Guide?
Ein Hornbill. Ich bin mir nicht ganz sicher, was er auf Deutsch ist.
Ich werde das währenddessen herausfinden, aber es ist ein Vogel, ein sehr schöner Vogel.
Es ist ein tropischer, großer, schwarzer Vogel, der von Früchten lebt. Und er gilt als der König des Dschungels in Borneo. Und hat vom Spirituellen die Bedeutung wie der Adler im Native American. Es ist der Hornbill für die Dayak. Genau, das ist meins aus Borneo und das ist auch in Weiß gestochen. Und dann das Letzte, was ich habe von den Armbändern, kommt aus der Ukraine, das ist vom letzten Jahr. Und zwar war ich für 6 Monate als Kartografin dort und habe damals gesagt, das war eben eins von meiner Ziele.
Ganz kurz, er heißt Nashornvogel.
Nashornvogel.
Das kann man gut merken.
Habe ich was Neues gelernt.
Gerne. Zurück in die Ukraine.
Genau, und ich habe damals gesagt, dass wenn ich es schaffe, mit meiner Arbeit dort ein Assessment zu erstellen oder Kartierungen und Analysen, wo ich wirklich weiß oder sehe, dass das Menschen direkt geholfen hat, dann bekomme ich mein nächstes Tattoo. Und da habe ich echt monatelang voll hart an einem bestimmten Assessment gearbeitet und versucht, eine Problemstellung zu lösen quasi oder drauf zu kommen, einen neuen Weg zu finden. Und das ist im Endeffekt dann hat sich als so richtig erwiesen oder halt so gut herausgestellt, dass damit die Hilfeleistungen viel, viel besser organisiert werden konnten und halt viel besser an der richtigen Zeit an der richtigen Stelle waren. Und das war im Dezember letzten Jahres und ich war in Odessa stationiert. Und Odessa letztes Jahr gab es halt extrem viele Angriffe. Wir hatten die meiste Zeit kein Strom, kein Wasser, keine Verbindung. Es war auch die gesamte Stadt war meistens komplett schwarz. Also es gab auch keine Straßenbeleuchtungen mehr, um Energie zu sparen, wurden sie eingespart. Aber generell war es auch sehr, sehr ruhig, gerade eben, weil dieses quasi hektische Leben oder dass das Helle irgendwie rausgenommen war. Also es war irgendwie eine ganz, ganz eigene Welt. Und Ich habe dann damals nach einem Tattoo-Artist gesucht in der Ukraine und habe über Kollegen, wurde mir ein Künstler empfohlen. Mhm. Und er wurde an die Front eingezogen und war aber im Dezember wieder in Odessa, weil er quasi Heimaturlaub hatte für die Feiertage. Mhm. Und hat mir geschrieben und hat eben gemeint, dass er voll gern mein Tattoo stechen würde. Und wir haben uns dann in Odessa getroffen und es war kurz danach, gab es einen Luftangriff. Also wir mussten halt so und so in den Keller und sein Tattoo-Studio war aber unterm Untergrund. Und es war, es war kompletter Stromausfall, keine Heizung. Wir waren im Keller unten, ich habe die Taschenlampe gehalten und er hatte eine Tattoo-Gun mit einer Batterie betrieben. Und das war aber dieser Moment, wo wir in diesem dunklen Raum gesessen sind, aber er und ich an diesem kleinen Kunstwerk irgendwie gesessen sind, gearbeitet haben. Mhm. Und oben ist halt der Arid losgegangen und gab keinen Strom und was auch immer. Aber das war so dieser extreme Kontrast von zusammen an, ja, was schön ums Künstlerischen, trotz allem, was gerade über uns eigentlich vor sich geht. Und er ist auch so ein sanfter, warmherziger Mensch. Also es hat mich wirklich, wirklich berührt. Und also das Motiv ist ein Maschivanka. Das ist die klassischen ukrainischen Stickereien, die man kennt von den Kleidungen, mit diesen Kreuzstichen. Und es sind alles kleine Kreuze, die das widerspiegeln, als wäre es in die Haut hineingenäht worden. Dort. Genau.
Ja. Wow, danke für diese ganze Lebenswerk auf einen Arm tätowiert. Sehr schön, danke. Okay. War sehr, sehr inspirierend auf jeden Fall.
Boah, ich bin gerade... Wow. Ja. So toll, dass du da bist, Koni.
Ja, genau, weil ich euch gefragt habe, warum wir Koni eingeladen haben, ist die Zeit.
Wow. Ja. Ich bin hin und weg von deinen Geschichten. Also, und ja, voll. Danke fürs Teilen.
In euren beiden Geschichten waren auch viele Sachen, wo wir auch nochmal einfach so inhaltlich nochmal drauf zurückkommen können. Ich habe auch 3 Tattoos. Meine sind nicht mit der Art ausufernden Reisen verbunden, aber natürlich auch mit persönlichen Themen. Also ich habe auf meinem linken Unterarm ein Wort stehen, das sehr doppeldeutig ist. Man kann es als solidär oder als solitär lesen. Das ist das Ende meiner Lieblingskurzgeschichte von Albert Camus, Jonas oder der Künstler bei der Arbeit. Und ja, und wer des Französischen mächtig ist, kann eben, also weiß, dass das eben bedeuten kann, einsam oder gemeinsam. Und diese Doppeldeutigkeit ist biografisch für mich ein großes Thema. Viel, viel von meiner Persönlichkeit liegt irgendwo dazwischen, zwischen dem Bedürfnis, einsam zu sein und trotzdem in Verbindung zu bleiben. Und genau, es hat aber auch mit einer sehr traumatischen Lebenserfahrung zu tun und diese Geschichte und was das für mich bedeutet. Und das war für mich auch irgendwo ein therapeutisches Erlebnis, dieses erste Tattoo mir stechen zu lassen und damit auch irgendwo etwas, was mich sehr belastet hat, irgendwie, also das trage ich natürlich immer mit mir rum, wie das immer ist, aber es hatte irgendwie auch was Versiegelndes oder irgendwie bei allem, was da offen geblieben ist, an offenen Wunden, eine gewisse siegelnde Wirkung. Und deswegen war das eine ganz besondere Erfahrung auch. Chronologisch, mein zweites Tattoo ist auch auf meiner Rippe, wie bei Lea, eine Teekanne, in der das Universum drin schwimmt. War gar nicht so lang geplant, relativ spontan eigentlich. Bei mir war die Frage nach der Tattoo-Wahl. Ich hatte dann Lust, mehr Tattoos zu haben und eine Partnerin von mir, da habe ich gesagt, naja, ich finde es irgendwie, die Frage ist ja, woher weiß ich, ob mir das nicht in 10 Jahren nicht mehr gefällt? Ich dachte mir, naja, ich frage einfach Personen, die mir viel bedeuten. Sie sollen mir einfach sagen, was ich mir tätowieren lassen soll. Weil dann kann ich erstens sagen, ja, ist nicht meine Schuld, ich kann nichts dafür. Und zweitens finde ich es eine total schöne Geste auch, jemandem zu sagen, hey, du darfst auf meinem Körper etwas, was du über mich aussagen möchtest, verewigen. Und sie meinte, dass diese Teekanne so gut zu mir passt, weil ich ein sehr gastfreundlicher Mensch bin. Tee spielt eine sehr große Rolle in meinem Leben, auch in meiner Biografie. Also meine Mutter hat schon immer mit mir Tee getrunken. Und wenn Leute bei mir zu Besuch sind, kriegen sie auch immer eine Teezeremonie eigentlich von mir. Und das steht, glaube ich, für meine Ruhe und Beständigkeit und meine, auch irgendwie meine warme Seite. Und ich mag es sehr gerne, es ist sehr schön. Und die Partnerin hat, für sie habe ich eine Zuckerwatte ausgewählt, was auch sehr passend zu ihrem Wesen ist. Und als letztes, das war tatsächlich der erste Plan, den ich überhaupt hatte. Es ist ein Morse-Code auf meinem rechten Bizeps. Also zwei Morse-Codes. Das ist ein Geschwister-Tattoo. Meine Schwester wurde 18 vor einem Monat etwa. Und unsere beiden Spitznamen füreinander sind da als Morse-Code verewigt, mit 12 mm Abstand dazwischen für die 12 Jahre zwischen uns. Und das ist ganz lustig, mein Spitzname für sie ist Emily Looney, weil sie Emily heißt. Und ihr Spitzname ist schon immer, bevor das Trend wurde, Brudi. Und dementsprechend habe ich jetzt Brudi als Morse-Code auf dem Arm tätowiert. Aber hey, und sie hat's auch. Also wir haben es an der gleichen Stelle. Und genau, ich habe es ihr zum 18. Geburtstag geschenkt. Alle meine Tattoos, also auch irgendwie mit Bedeutung aufgeladen. Ich habe sie mir aber nicht verdient, so sehr wie du vielleicht. So.
Ja. Hm. Wow, ja. War auch voll schön. Danke fürs Teilen, Jonas, auch ja. Von deinen Tattoos.
Ich habe das gerade schon angedeutet, dass es für mich eine Erfahrung, also für mich eine, irgendwie auch eine therapeutische Erfahrung war, dieses erste Tattoo zu stechen. Und ich kann für mich sagen, dass es Tattoos gibt, für die ist es wichtiger, dass ich sie gemacht habe. Das war das Machen wichtiger. Und es gibt welche, da ist gerade das Haben wichtiger. Also das, bei mir ist zum Beispiel so dieses erste Tattoo, das war total wichtig, es zu machen. Aber ich denke nicht so viel drüber nach, dass ich es habe. Also ich vergesse das, glaube ich, auch öfter. Während meine Teekanne, da war jetzt der Prozess einfach, war okay. Es war irgendwie auch schön, mit der Person, die es ausgesucht hat, sich tätowieren zu lassen. Aber da ist es einfach schön. Ich sehe das einfach gerne. Ich habe es gerne an mir. Und für mich wäre die Frage an euch, habt ihr für euch auch so dieses Gefühl, dass es bei manchen wichtiger ist, es zu haben? Oder eher, was wichtiger ist, zu machen? Wie ist es bei dir?
Eigentlich keins von beiden.
Okay.
Das Wichtigste eigentlich für mich ist der Weg dahin.
Okay.
Mhm. Weil das für mich gerade Sachen sind, die ich mir immer vornehme, oder das Tattoo ist eigentlich dann nur der letzte Schritt.
Okay.
Und auch die Geschichten immer, wie ich dorthin komme, das bringt mich dann an den Zeitpunkt und den Ort, wo ich dann den Künstler begegne.
Ja.
Und mir ist auch ganz wichtig, dass die Tattoos suche ich mir meistens nicht selber aus oder nur beschränkt, sondern sie sollen immer den Ort und die Person, die sie sticht, widerspiegeln.
Mhm,
und deswegen ist auch der, weiß ich dann oft gar nicht, was ich eigentlich bekommen werde, aber ich kenne halt den Pfad und dort, wo dann der Moment da ist, wo ich sage, ich bin angekommen, in dem Moment bekomme ich es dann. Und eigentlich ist dieser Pfad dahin für mich das Wichtigste und das entscheidet auch dann das Tattoo.
Ja. Ja. Ist bei dir, Lea?
Also so ist Stechen selber ist für mich noch nie so da wichtig gewesen, so, weil für manche ist ja das Stechen selber so ein Ritual mit Schmerz verbunden und eben vielleicht auch therapeutisch. Also er war nie so wichtig, für mich war immer das Resultat wichtig, dass es dann auf meiner Haut hand so und unter meiner Haut drinnen ist. Aber auch so, was wichtig war der Prozess der Motivfindung so. Und also das ist für mich dann immer der, wo die Bedeutung dann dazu kommt. Voll. Und mittlerweile auch, also ich suche mir mittlerweile bedachter aus, wer mir das Tattoo sticht. So, am Anfang war ich so, also Tattoo ist Tattoo und haben mich nicht so ausgekannt mit den verschiedenen Stile so. Und mittlerweile ist das auch Teil vom Prozess zu schauen, okay, was passt da jetzt für das Tattoo, das was ich haben möchte.
Ja. In dem Buch Virtual Afterlife, Grieving the Dead in the 21st Century by Candy K. Can, schreibt die Autorin, als schmerzhafte Eingriffe können Tätowierungen helfen, Erfahrungen und Emotionen am eigenen Leib zu vergegenständlichen und damit beispielsweise einen Teil von Trauerarbeit zu leisten. Jetzt hast du, Lea, ja auch irgendwie eine Gebärmutter, die dich an deine Mutter erinnert mit Blumen, die da rauswachsen. Würdest du sagen, dass es auch ein Trauerarbeitsprozess war für dich? Oder war die da schon irgendwo abgeschlossen?
Nein, also ich habe das Tattoo tatsächlich noch machen lassen, als meine Mama noch nicht verstorben ist. Also als meine Mama noch, als wir wussten, okay, sie wird sterben, so. Und sie hat es tatsächlich noch gesehen, das Tattoo. So, ja. Also es war auf jeden Fall ein Teil davon, so, in dem Prozess von, oder in dem, man ist nie wirklich vorbereitet, wenn jemand stirbt, aber es war so für mich auf jeden Fall schon ein Teil der Trauerverarbeitung und das zu realisieren. Also ich glaube, vielleicht so der Realisationsprozess war Ja. Mit dem Tattoo auf jeden Fall, also dass sie mir Gedanken gemacht haben, wie will ich oder was will ich von meiner Mama in Erinnerung behalten oder zumindest das, was dann auf meiner Haut ist. Also es ist ja eh viel in Erinnerung und ja, und das hat mir auch sehr berührt. Also ich fand es voll schön, Jonas, dass du unsere ZuhörerInnen eben auf Social Media gefragt hast, ob sie spirituelle Tattoos haben. Und da hört man auch immer wieder bei manchen raus, dass es eben mit Trauer zu tun hat oder mit verstorbenen Personen und so Erinnerungstattoos sozusagen. Ja.
Ja, wir hören jetzt an der Stelle mal kurz einige unserer ZuhörerInnen oder ein paar Stimmen dazu.
2014 an Pfingsten sind meine Großeltern bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen. Und wir haben danach den Ehering meines Opas auf dem Nachtkästchen gefunden und dort war eingraviert Pfingsten 59. Und in diesem Moment ist was passiert. In diesem Moment hat sich in diese Bitterkeit und Traurigkeit, in den Schock und in die Wut ein Gefühl reingemischt von Freude, irgendwie von Sinn, von Dankbarkeit, dass es möglich ist, ein Leben gemeinsam 59 zu beginnen und es gemeinsam 2014 zu beenden. Das klingt total makaber, wenn man das versucht zu formulieren, aber das hat dem Ganzen einfach einen tiefen Sinn gegeben und Frieden und ja, und dann habe ich beschlossen, daran möchte ich mich erinnern, an diesen Moment möchte ich mich erinnern, wenn ich auf diesen Unfall und auf diese krasse Situation gucke. Und den möchte ich festhalten. Und das habe ich mir als Tattoo stechen lassen. Eine Taube mit den Ziffern 59 und 14. Und weil meine Schwestern diesen Moment auch so geteilt haben und dieses Gefühl geteilt haben und es für sie auch so eine Möglichkeit war, das Ganze zu bewältigen, haben sie sich beide dieses Tattoo auch stechen lassen an anderer Stelle. Aber seitdem, ja, verbindet einfach diese gemeinsame Erinnerung und dieses ganz liebevolle Draufschauen können auf was eigentlich super tragisch war. Und das, genau, bedeutet mir sehr viel.
Ich habe mir mit 31 70 kleine Sterne auf den Solarplexus tätowieren lassen. Und zwar war ich davor krank. Ich habe ungefähr 1,5 Jahre als Pastorin gearbeitet und habe dann eine Erschöpfungsdepression bekommen und war dann 4 Monate krank. Und es gibt ein Zitat aus den Tagebüchern von Henry David Thoreau, in denen er schreibt, dass wir vom tiefsten Punkt aus, von der tiefsten Grube aus, die Sterne sehen können, wenn nicht gar die Sonne. Und dass wir, wenn wir ganz am Boden liegen, trotzdem immer die Sterne als Orientierung nutzen können. Und ich bin ein großer, großer Fan von Henry David Thoreau und das ist ein Zitat, was mich schon lange begleitet. Und nach dieser Krankheit wusste ich nicht mehr, wer ich bin und woran ich mich festhalten kann und wie mein Leben weitergeht und wie ich jemals wieder zurück kann, ob ich jemals wieder zurück kann zu dem, wie es vorher war. Und die Sterne auf meiner Brust erinnern mich daran, dass es immer etwas gibt, woran ich mich orientieren kann. Und das ist nicht immer das Gleiche, sondern das sind ganz unterschiedliche Dinge. Aber ich bin nie losgelöst. Ich bin immer Teil in einem System und ich habe Menschen, die ich liebe und die mich lieben. Und auch wenn ich ganz am Boden bin und nicht weiß, wie es weitergeht, gibt es Dinge, an denen ich mich orientieren kann. Und daran erinnern mich meine 70 Sterne.
Ja, ich denke auf jeden Fall, dass das für Trauerarbeit wichtig ist. Was ein anderer spannender Aspekt ist, den wir an verschiedenen Stellen auch angedeutet haben, ist dieses Thema Permanenz. Lea, du hast gesagt, du hast immer gemerkt, bei deinem zweiten Tattoo ist vielleicht schon auch wichtig, dass man, dass so Artist und Style gut zusammenpassen, aber man hat es dann ja sein Leben lang irgendwie am eigenen Körper. Wie ist das bei dir, Koni? Kannst du dir vorstellen, irgendwann mal ein Tattoo zu bereuen auch? Weil das ist ja etwas, was ganz viele Leute mit Angst erfüllt, wenn es darum geht, sich zum ersten Mal zum Beispiel tätowieren zu lassen.
Ich glaube, bereuen werde ich es nie. Mhm. Ich finde nämlich, also für mich ist vor allem die Frage der Permanenz. Ich finde halt, dass viele Dinge in unserem Leben permanent sind und uns permanent beeinflussen, die man aber optisch nicht sehen kann. Mhm. Und ich finde halt diesen Fokus drauf, dass solange man es nicht sieht, zählt es nicht so viel oder ist es nicht permanent. Für mich stimmt das halt irgendwo nicht. Ja. Und für mich sind halt die Tattoos, die ich habe, das sind immer Erlebnisse oder Geschichten, wo ich weiß, die haben für immer einen Nachdruck auf mir hinterlassen. Mhm. Und für mich ist dann nur eine optische quasi Erinnerung daran. Ja. Und ich glaube durchaus, und eben, ich habe manche, die jetzt nicht super gestochen sind oder im Wald mit einer Nadel Dornen gestochen wurden, demnach auch aussehen. Mhm. Aber sie tragen halt für mich eine Geschichte, die niemals alt werden wird und die auch ihre Bedeutung nicht verlieren wird. Mhm. Und deswegen geht es mir auch bei den Tattoos gar nicht so darum, wie sie aussehen, sondern die Botschaft, die sie für mich haben, die ich eh in mir trage, aber man sieht sie halt an den Tattoos.
Mhm. Mhm. Ich finde es sehr klug, weil ich glaube, das ist auch was, wie ich irgendwie Tattoos sehe, was du jetzt gerade gesagt hast, mit dieser unsichtbaren Seite des Lebens. Weil ich glaube, ich finde, für mich haben Tattoos und Narben, ich meine, es gibt ja auch Schmucknarben, was ja auch irgendwie damit verwandt ist, aber auch so Tattoos und Narben gehören für mich auch immer so ein bisschen zusammen, weil ich finde, Narben sind so Sachen, die uns aus unserem Leben bleiben, also zumindest solange wir leben, haben wir die Narben meistens, aber es sind eben oft Sachen, die uns wehgetan haben, also meistens wortwörtlich, weil es Verletzungen und Krankheiten sind. Und es gibt aber eben auch die unsichtbaren Narben in unserer Seele, in unserem Geist, in unserem Herzen. Und das sind so Sachen, die man eben nicht sieht. Und ich finde es irgendwie schön an Tattoos, dass man sagt, naja, es gibt ja auch viele Sachen, die möchte ich irgendwie unter meiner Haut haben. Also wenn ich irgendwie wenn ich keine Tattoos hätte, wäre das Einzige, was man jetzt so offensichtlich sieht an mir, meine Narben von Verletzungen. Und meine Tattoos sind für mich irgendwie auch in gewisser Weise, auch wenn mindestens eins davon einen sehr tragischen Hintergrund hat, irgendwie so bewusste Markierungen, wo ich sage, hier möchte ich, dass das Leben mir unter die Haut geht, und zwar nicht zufällig durch Krankheit oder Verletzung, sondern weil ich bewusst sage, das möchte ich mitnehmen. Und das finde ich, das hast du irgendwie sehr schön auch, und ich finde, das merkt man an deinen Tattoos irgendwie auch sehr stark, dieses das Leben auf seinen Weg mitnehmen. Ja. Lea, wie ist es bei dir? Haderst du mit deinen Tattoos? Wie gehst du generell mit Permanenz um im Leben?
Also ich habe tatsächlich ein Tattoo, das was mir so vom Optischen nicht mehr so gefällt, und genau eigentlich das Gedenktattoo an meine Mama. Aber mir ist die Bedeutung nach wie vor super wichtig, und da gehe ich voll mit euch mit, also dass es da endlich weniger darum geht, wie es jetzt ausschaut, und das stört mir nicht. Also ich hätte nie drüber nachgedacht, irgendwie so über Cover-up oder geschweige denn das wegzulesen, überhaupt nicht so. Ich finde es ja spannend, bei Tattoos über Permanenz zu sprechen, weil ja, die Tinte bleibt zwar in der Haut drinnen, aber das Tattoo an sich verändert sich ja. Es ist eine sich verändernde Permanenz, und also die Linien werden dicker oder verschwommener, die Farben ändern sich oder gehen raus, wenn man farbige Tattoos hat. Und zum Beispiel bei meinem Farn, der ist mit einer bestimmten Technik gestochen, also so mit so einer Punktetechnik. Das heißt, über die Jahre hinweg wird der Farn mehr an, also die Punkte werden verschwimmen und werden mehr an Farbe, also werden nur mehr an Dichte haben sozusagen. Mhm. Genau. Und ich meine, ich bin ein großer Fan von Feinline-Tattoos, also mit feinen Linien gestochen. Weiß aber trotzdem, dass das irgendwann entweder teilweise rausgehen wird. Also auch, ich habe ja ein Tattoo an meiner Hand, das ist ich muss dreimal nachstechen, bis es mal bei meiner Hand angenommen worden ist. Mhm. Genau. Ja, deswegen Nachstechen ist ja auch ein Thema, was zu dem dazugehört. Und Permanenz bedeutet für mich in dem Zusammenhang eigentlich, dass die Folge draus ist, dass das Tattoo zur Gewohnheit wird, also oder auch Teil zu meiner Identität. Wir haben ja jetzt ganz oft den Begriff gehört, es geht unter meine Haut. So. Und das gehört zu mir dann. Also das finde ich super interessant. Also ihr könnt mir nimmer vorstellen ohne meine Tattoos. So. Mhm. Ja.
Ja, finde ich sehr spannend. Ich glaube, also wenn man sich das irgendwie auch so ein bisschen aus gesellschaftssoziologischer Perspektive anschaut, die Frage, wie gehen wir mit Permanenz um, ist, glaube ich, eine, die so ganz viele Menschen gerade sehr beschäftigt. Und zwar in so einer Multi-Optionsgesellschaft, in der wir leben, wo man quasi sich ja auch tendenziell, zumindest jetzt in unseren Breitengraden, in sehr verwöhnten Gesellschaften, sehr viel darum geht, irgendwie Kapital für später mal aufzubewahren. Also, keine Ahnung, Hartmut Rosa schreibt ja, wir quasi versuchen permanent unsere Startposition zu verändern und immer zu verbessern, aber entscheiden uns eigentlich nie wirklich für irgendeine Tür. Und das ist natürlich so eine Dynamik, die für mich irgendwie auch relevant war. Also ich glaube, ich bin auch eine Person, die gerne sagt, naja, aber vielleicht will ich ja irgendwann was anderes machen und ich möchte irgendwie die Option haben und die. Und ein Tattoo war für mich insofern auch heilsam, weil bei einem Tattoo muss man sich halt entscheiden. So, da kann man jetzt nicht sagen, das mache ich jetzt mal für 2 Jahre und dann, also es geht schon, aber es ist eigentlich nicht der Gedanke dahinter und so eine Lasertherapie ist sehr teuer, sehr schmerzhaft und sehr ungut. Deswegen eigentlich zu sagen, ich entscheide mich jetzt für was und das ist jetzt Teil meines Lebens, das nehme ich jetzt mit bis ins Grab oder vielleicht sogar mit ins Afterlife. Das fand ich auch persönlich ganz heilsam. Also in so einer Gesellschaft, wo man quasi immer sagt, ne, ich möchte mich bloß nicht entscheiden und möglichst alle Türen offen halten, ist vielleicht Tattoo auch irgendwie eine heilsame Sache.
Ich finde, das hast du voll schön gesagt, ja. Mhm. Ich finde, das stimmt echt. Es war auch bei mir, wie ich mir damals überlegt habe, ob und wie ich mich tätowieren lassen möchte, wusste ich möchte etwas, das ein Prozess über die nächsten Jahre oder Jahrzehnte wird. Also ich wollte eine quasi anfangen mit etwas, das ich dann fortsetze und immer dann dem Moment entspricht, aber im Endeffekt was Großes Ganzes ergibt. Also auch bei mir sind eben die Armband-Tattoos am Arm. Mhm. Und mein Ziel ist es, in den nächsten 10, 20 Jahren einen kompletten Sleeve quasi zu haben, der aber dann aus diesen Einzelteilen besteht und jeder für sich halt ganz individuell und ganz einen anderen Stil und der Zeitepoche, wo er dann her ist, halt entspricht. Ja. Und ich finde mir auch diese Dynamik, die aber dann sich zusammenfügt in etwas, die Idee gefällt mir jetzt sehr, weil ich finde, es entspricht halt zu unserem Leben, wo wir diesen Moment entscheiden, aber im Endeffekt hört es halt zusammen.
Total, das ist schön, ja.
Ach, Tattoos, also es ist so spannend, welche Geschichten Tattoos schreiben, also. Und ich möchte gleichzeitig sagen, es ist ja voll okay, wenn man einfach ein Tattoo hat, weil es schön ist und ohne tiefere Bedeutung. So. Ja.
Ja, und ich meine, es hat ja immer eine Bedeutung, weil es eben permanent ist. Also selbst wenn es nicht permanent wäre, hätte es ja schon eine Bedeutung. Aber dadurch, dass man eben sagt, ich bin jetzt mein Leben lang trage ich jetzt dieses und diese Art von, also ich habe es vorhin selbst zugefügte Narbe genannt, aber es ist irgendwie eine Markierung und man positioniert sich in der Gesellschaft natürlich auch. Es ist natürlich jetzt nicht mehr so, dass man dadurch irgendwie einer sozialen Schicht, einer unteren zugeordnet wird. Im Gegenteil, das ist ja eigentlich was sehr Privilegiertes, weil Tattoos meistens mittlerweile sehr, sehr teuer auch sind. Also es ist mittlerweile auch eher ein Statussymbol in vielen Kreisen. Wenn man sehr viele aufwendige Tattoos hat, muss man relativ viel Geld in die Hand nehmen. Und gleichzeitig ist es aber eben auch so, man sagt eben was aus irgendwo. Und das fand ich bei dir so spannend jetzt, dass du gesagt hast, du hast weiße Tattoos auch gestochen, weil du das für dich haben wolltest. Also gerade das unterlaufen bist, zu sagen, es geht eigentlich gar nicht darum, dass ich von außen gesehen habe, sondern das für dich selber. Kannst du dazu noch 2 Sätze sagen? Das finde ich faszinierend, weil ganz viele Leute, also ich habe schon öfter gehört, sagen, naja, Tattoos macht man immer nur, weil man gesehen werden will. Niemand macht ein Tattoo für sich. Wer das sagt, belügt sich selbst. So. Was würdest du darauf sagen?
Genau, also bei mir mit den weißen Tattoos war es eben ganz bewusst, auch bei bestimmten, weil ich gesagt habe, das sind für mich Geschichten, die ich für mich selbst haben möchte, aber eben nicht unbedingt ungefragt nach außen tragen möchte. Mhm. Also ich freue mich auch, wenn Leute meine Tattoos sehen und mich darauf ansprechen. Ja. Und manche suche ich mir aber dann lieber selber aus, ob ich sie zeige und die Geschichte teile. Ja. Aber wenn ich sie selbst sehe, und das passiert mir öfters einmal, dass ich irgendwo oder auch irgendwo auf einer Mission in einem Land, in einem random Ort irgendwo sitze, mir es plötzlich da wieder auffällt. Und das bringt mich richtig dann in diesen Moment zurück oder in diese Situation, wo ich war und hat mir echt schon ein paar Mal echt Trost gespendet oder voll viel Hoffnung gegeben oder mich nochmal gegroundet, was eigentlich wichtig ist oder was für mich mein Ziel ist. Mhm. Und für mich die Weißen zu haben, ich finde, das hat halt so was ganz Persönliches, wo ich dann noch diese Entscheidung dabei habe. Mhm. Und dadurch, dass sie eigentlich nämlich an den Armen sind, wo man sie sonst immer sieht, ist es halt auch, dass sie weiß sind, nochmal genauso eine Mischung. Ja.
Schön. Wir haben unsere ZuhörerInnen auch gefragt, ob Tattoos für sie eine spirituelle Bedeutung haben. Auch hier hören wir nochmal unseren ZuhörerInnen zu.
Da ich selbst male, ist mir die Struktur und die Form von Pinselstrichen sehr vertraut. Und ich liebe diesen Prozess, wenn sich die Farbe auf die Leinwand setzt. Und das Ergebnis in diesem Flow immer ein Stück unverfügbar bleibt. Trotz meiner Pinselführung. Ich glaube, in diesem Zauber des Unverfügbaren begegne ich dem Göttlichen. Genauso wie in dieser Prozesshaftigkeit, dem Flow des Malens und dem Farbenrausch. Ich gerate dabei außer mir. Und ich komme Gott dadurch näher. Das glaube ich. Das fühle ich. Und dieses Tattoo, dieses Bild auf der Haut zu haben, unter der Haut, das bedeutet mir sehr, sehr viel. Ich trage Gott unter der Haut, bei mir, immer. Ich liebe das.
Ich habe mir zur Mitte meines Theologiestudiums mit 23 oder 24 die Lutherrose auf den Rücken tätowieren lassen. Die Lutherrose ist so ein Siegel von Martin Luther, was er entwickelt hat, womit er ab 1524 seine Briefe gesiegelt hat und wird jetzt noch ganz häufig als Zeichen für evangelisch-lutherischen Gemeinden und Ähnliches verwendet. Sein Kreuz in einem Herz, in einer weißen Rose vor einem blauen Hintergrund mit einem goldenen Ring. Ich glaube, früher habe ich mir das tätowieren lassen, weil ich so voll überzeugt davon war, weil ich ganz enthusiastisch war, weil ich Pfarrerin werden wollte, weil ich mitten in meinem Studium war und Dinge gelernt habe, die ich vorher nicht wusste und mich einfach total identifiziert damit habe. Und heute ist das ein bisschen anders, weil ich merke, dass sich mein Verhältnis zu meinem Glauben verändert hat. Und das, was es für mich jetzt noch bedeutet, ist das Festhalten an mir und an meinen Überzeugungen und dass ich daran festhalte, aber auch, dass ja, Gott an mir festhält und an dem, wer ich bin und was ich tue und wie ich mein Leben gestalte. Und das Vertrauen darauf, das bedeutet es heute für mich.
Lea, wie ist es denn bei dir? Würdest du sagen, dass deine Tattoos für dich eine spirituelle oder religiöse Bedeutung haben?
Also, ich würde eher sagen, eine emotionale Bedeutung als jetzt große eine spirituelle. Spirituell eher dann in dem Sinn, dass sie mir wieder an meine Spiritualität zurückerinnern. Also vor allem meine floralen Tattoos. Für mich hat ja Spiritualität sehr viel auch mit Natur zu tun und ja, und Natur, die mich erdet und mich zurückbringt zu dem größeren Ganzen. Und das ist sozusagen, die Tattoos ein Tool für mich sind, mich da zurückzuerinnern. Aber weniger, dass die Tattoos an sich irgendeine spirituelle Bedeutung haben, also oder religiöse Bedeutung haben.
Du benutzt sie jetzt auch nicht in einem Ritual oder so, dass du immer im Wald erstmal deinen Arm ausstreichst oder sowas.
Nee, nee. Ich meine, ich finde mein Handtattoo sehr mystisch so. Es gibt mir so mystische Vibes, dass ich da die Pflanzenranke habe, aber es ist für mich jetzt nicht per se spirituell, sondern eher auch wieder so ein Schmuckaspekt, darf ich sagen. So, cool. Ja, genau.
Aber das heißt, es ist ja auch nicht so, dass du irgendwie sagen würdest, dass du dich jetzt mit der Natur verbundener fühlst, dadurch, dass du mehr wie Natur ausschaust durch deine Tattoos. Hast du da schon mal drüber nachgedacht?
Nee, es ist mehr so, dass ich mit den Tattoos dann so ein, es ist schon ein Gefühl von Natur, um schlungen zu sein, sozusagen. Aber es ist für mich, dann, es passt für mich einfach mehr der Begriff emotionale Bedeutung als spirituelle Bedeutung. Ja, voll. So, ja, voll. Stimmt. Also, ja, weil ich verstehe unter spirituelle Bedeutung eher so wirklich sowas, keine Ahnung, auch was sehr religiöse Äußerung oder irgendwie ein religiöses Symbol sozusagen, ja, ja. Was ich jetzt nicht haben, so an der, ja, voll so in die Richtung. Ja. Wie ist es bei dir, Jonas? Hatten deine Tattoos spirituelle Bedeutung?
Also ich habe da auch drüber nachgedacht und also offensichtlich ist es ja so, ich meine, ich bin evangelischer Theologe, also schon sehr stark mit einer spezifischen Religion assoziiert. Und was mir zum Beispiel sehr eher fremd ist, also jetzt für mich persönlich, nicht wenn das andere haben, ist mir irgendeine Art von typisch christlicher Symbolik zu tätowieren oder einen Bibelvers zum Beispiel oder so. Und ich habe mich auch gefragt, warum das so ist. Ich glaube, einerseits hängt es so ein bisschen mit so einer Bergpredigtstelle zusammen, wo Jesus über das Beten spricht und sagt, seid nicht wie die Plauderer, die quasi laut vor der Synagoge beten und damit sie gesehen werden, sondern geht irgendwie in eure stille Kammer. Also ein bisschen nach diesem alten Erich Kästner Zitat, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, biblisch gesprochen, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Also dieses, das nicht, mein Christsein möchte ich nicht dadurch erkennbar machen, dass ich christlich markiert bin, optisch. Mhm. So. Und gleichzeitig habe ich mich aber auch gefragt, ob da nicht auch einfach eine Unzulänglichkeit in meiner eigenen Glaubensstärke drin ist. Also, dass ich mir denke, ich weiß nicht, ob ich mich so stark mit meinem Christsein identifiziere, und das ist natürlich irgendwie auch ein hartes Eingeständnis. Ich kann halt nicht sagen, ob ich noch in 20 Jahren immer noch sagen werde, so, hey, Christentum, Jesus Christus, Gott, das ist mein Weg. So, ich würde das gerne sagen, natürlich. Aber ich bin halt auch ehrlich genug mit mir, dass ich sage, nee, ich muss mir das offen halten. Und ich finde, das ist aber auch irgendwie ein Zeichen, zumindest lege ich so aus, für einen gereiften Glauben zu sagen, nein, ich muss auch die Option haben, Nein sagen zu können. Und deswegen, glaube ich, ist so einer der Gründe, warum ich mich nicht explizit christlich mit meinen Tattoos markieren würde oder so. Das gesagt, aber haben sie natürlich in gewisser Weise spirituelle Bedeutung, wenn man unter Spiritualität oder Religiosität, so wie ich es verstehe, eine Intensität des Lebens versteht. Also für mich sind Momente des Glaubens welche, wo ich mir vollkommen bewusst werde, dass mein Leben einmalig ist, dass es irgendwie ein Geschenk ist, dass ich mir das nicht selber gegeben habe, dass was ich tue, Konsequenzen hat, dass mein Leben bedeutsam ist für alle Leben. Das sind für mich Momente, in denen ich sagen würde, da bin ich Gott nahe, oder das ist für mich etwas Spirituelles. Und klar, in meinen Tattoos stecken genau diese Dinge drin. Also in dem Tattoo an meiner Hand steckt eine tragische und sehr schlimme Lebenserfahrung, die Leben verändert hat. So. Und in dem Tattoo meiner Schwester, das erinnert mich jeden Tag, meiner Schwester zu schreiben und sie anzurufen und zu sagen, hey, wie geht's dir? Ich liebe dich. Das sind spirituelle Aspekte, die in der, die für mich göttlich sind. Und wenn mir eine Partnerin sagt, hey, eine Teekanne steht für deine Gastfreundlichkeit und deine liebevolle Art, dann ist das irgendwie ein Liebeserweis. Und Liebe ist für mich auch eine der spirituellsten Formen des Lebens. Und ich glaube, in der Hinsicht sind alle meine drei Tattoos und wahrscheinlich auch noch alle, die dazukommen werden, irgendwo auch höchst spirituelle Tattoos.
Mhm. Ich habe eine Frage dazu, zu dem Teil mit dem, wie du es erklärt hast. Ich finde das auch voll gut erklärt mit dem religiösen Part. Aber wenn du sagst, dass es vielleicht in 20 Jahren nicht mehr so sein wird, passt es dann mit der, also die Permanenz, über die wir gesprochen haben, würdest du sagen, dass es heute so wäre? Und was dir jetzt Sorgen macht, ist, dass es dann in 20 Jahren dem nicht mehr entspricht? Oder sagst du, dass es heute eigentlich schon dem noch nicht, also schon nicht entsprechen würde?
Genau, ich glaube, heute schon ist mein Christsein nicht so stark an die klassisch-christliche Symbolik angelehnt. Und es gibt schon Bibelsprüche, die mich total bewegen, die mir viel gegeben haben, aber wo ich nicht sagen würde, die erfüllen mein Leben so in der Gänze. Da hätte ich tatsächlich eher dieses Problem der Auswahl, weil da, wenn ich dann also anfange mit meinen Lieblingsbibelsprüchen, dann kann ich meinen ganzen Körper zu tätowieren mit Stellen, die ich irgendwie gut finde. Ich glaube, da ist dann eher so das Problem. Weil ihr habt, das ist natürlich ein guter Einwand, weil klar, wenn ich mir jetzt irgendwas machen würde, was jetzt irgendwie klar spirituell, religiös, christlich wäre und das gerade meinem Glauben entspräche, hätte ich da auch keine Angst. Aber ich glaube, mir fällt es gerade schwer, ja, eine christliche Symbolik zu finden, in der ich mich ganz aufgehoben fühle. Und das ist natürlich auch eine interessante Beobachtung, die man dann macht, zu sagen, naja, bist Christ, mach ein Kreuz oder so, ja, wo ich merke, ja, das Kreuz ist noch nicht mein Symbol. Ich glaube, ich habe einfach noch nicht mein richtiges christliches Symbol gefunden. Und ja. Aber danke für die Nachfrage. Vielleicht eine Taube. Ich meine, Jona steht, heißt ja die Taube. Vielleicht geht da ja was. Und ich liebe Vögel sehr. Also wir bleiben drin.
Das wird passen.
Wie ist denn bei dir? Würdest du sagen, also ich meine, von außen hört sich jetzt an, als hätten die spirituelle Bedeutung im wahrsten Sinne des Wortes, wenn du irgendwie in einem, wenn dein Spirit weiterlebt im Afterlife. Aber würdest du es für dich selber formulieren?
Ich würde sagen, für mich selbst, die Tattoos sind nicht wirklich spirituell. Mhm. Sie sind eher sehr, also sehr bedeutsam oder sehr auch emotional. Mhm. Und ich mag auch diese Beständigkeit von ihnen. Also das ist für mich irgendwie was, das bin auch einfach ich, das macht mittlerweile, passt, also gehört das einfach zu mir. Auch der Prozess eben, dass ich weiß, es war jetzt nicht einmal, sondern das ist ein Prozess. Das eine aus Borneo ist für mich schon spirituell, weil einfach die Entstehungsgeschichte und der Raum und die Atmosphäre und der Grund, warum es dieses Tattoo gibt, absolut spirituell ist.
Ja.
Und es kommt auch von einer Naturreligion, wo das ganz klare Spirit Guides sind und ganz klare Bedeutungen. Und für mich war auch die Geschichte, wie ich es bekommen hat, hatte echt einen spirituellen Touch dabei, den ich sicher bei den anderen Tattoos nicht hatte, wo es um andere Dinge ging. Also das eine ist für mich sehr spirituell, aufgrund des Tattoos und der Entstehungsgeschichte und wofür es steht.
Ja.
Wow.
Ich wollte nur sagen, das macht so viel Sinn. Also, dass das für dich spirituell ist, genau das. Also, das hat mich auch sehr berührt, als du es erzählt hast. Ja.
Man hat auf jeden Fall gemerkt, man kann über Menschen sehr viel über ihre Tattoos erfahren. Vielleicht noch als Abschluss, habe ich jetzt nicht vorbereitet, aber kurze spontane Runde. Habt ihr Tattoo-Projekte, die ihr so schon vor Augen habt? Und wollt ihr sie teilen? Ihr könnt auch sagen, ja, aber das darf man nicht sagen.
Ja, ich habe Tattoo-Projekte. Also das Nächste, was ich gern haben würde, sind Waldheidelbeeren. Also bei uns in Südtirol sagt man zu denen Schwarzbär. Also eigentlich Schwarzbären, obwohl es Heidelbeeren sein. Ich vermisse so sehr die Berge und die Schwarzbären sind für mich einfach, wenn ich am Berg bin und genau in der Zeit, wo die Früchte tragen und man kann sie einfach immer wieder naschen beim Wandern und stehen bleiben und man kriegt ganz so blaue, lilane Lippen und Zunge. Ich liebe das einfach und ja, genau, die Pflanze kommt als Nächstes auf meinem Körper. Genau.
Schön.
Wie ist es bei dir? Ja. Wie ist es bei dir, Koni?
Also ein konkretes Projekt nicht, aber ich glaube, ich weiß den nächsten Ort. Meine nächsten Mission geht nach Ostafrika. Also ich bin zuerst Uganda und dann Äthiopien. Und also mal schauen, was sich dann ergibt, weil das eben bei mir sehr opportunistisch ist, was in meinen Weg fällt. Aber das wäre schon, also ich hätte echt gern eins von dort, wenn eine richtige, also wenn die Situation passt und sich da auch eine quasi die richtige Geschichte dabei ist. Und dann wird es vom Ort und vom Menschen und vom Artist abhängen, was es wird. Aber es wäre wieder ein Armband, das auf jeden Fall.
Ja, das hatten wir fast gedacht.
Genau, aber Ostafrika, da wird das nächste herkommen.
Ja, schön, cool.
Jonas, bei dir, neue Tattoo-Projekte?
Ja, also bei mir, also es gibt mehrere, aber eins kann ich schon teilen. Also bleibt auf jeden Fall im Liebesspektrum. Ich habe mit einer Partnerin so ein Insider, wenn man kleiner 3 schreibt, ist ja ein Herz. Und irgendwann mal beim Tippen ist das kleiner verloren gegangen und dann wird es einfach nur noch eine 3. Und 3 ist quasi die kürzeste Form, ein Herz und damit Liebe auszudrücken. Also wenn man eine 3 schickt, heißt es halt Herz. Und es ist irgendwie schön, weil und die Idee ist es quasi, sich vielleicht auf den Ringfinger machen zu lassen. Ich habe nicht vor, in meinem Leben zu heiraten und deswegen quasi statt eines Eherings mit einer Person eine 3 für die Liebe. Und die 3 hat natürlich die ganz schöne Eigenschaft, irgendwie auch eine Polyzahl zu sein. Eins der bekanntesten Polybücher heißt More Than 2 und 3 ist mehr als 2. Und diese ist vielleicht so ein bisschen der Hintergrund zu einem möglichen Tattoo. Es ist noch, also es kann sein, dass das passieren wird. Das wäre so eins meiner nächsten Ideen vielleicht.
Finde ich schön.
Voll schön, ein schönes Statement. So in meiner Recherche habe ich auch so ein bisschen über eben politische Tattoos nachgedacht und nach außen so auch wieder zu zeigen oder sich zu positionieren, auch wenn du die Bedeutung kennst, aber halt so die eigene, in dem Sinn, ja, Polyidentität sozusagen für sich, ja, zu kommunizieren, wenn man es dann weiß, um was es geht. Ja, voll schön. Richtig cool.
Ja, danke euch beiden für dieses wirklich unter die Haut gehende Gespräch. Das konnte ich jetzt nicht liegen lassen. Schön, dass ihr da wart. Danke für die Geschichten. Ich habe das Gefühl, wir könnten dich auf jeden Fall immer mal wieder einladen. Du hast viele wahnsinnig spannende Themen und Geschichten zu erzählen. Danke, dass du da warst.
Voll gerne, hat mich voll gefreut.
Und danke, Lea, dass du wieder so wundervoll mit mir durch diese Folge geführt hast. Lea, ich gebe dir das letzte Wort.
Ja, danke euch beiden für den sehr berührenden, ja, für den berührenden Austausch und da danke für die ZuhörerInnen, für diejenigen, die uns auch ihre Tattoo-Geschichten erzählt haben und eingesprochen haben und auch die was jetzt zugehört haben. Und bis zum nächsten Mal und ja, Jonas und die sind fix wieder dabei, vielleicht noch wer anderes, das werden wir sehen.
Ja, ihr hört von uns. Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.